Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Das Leben in der Kommune, freie Liebe mitten in der Natur. Der Alltag der Teenagerin Jeanne ist in den 1980er Jahren eigentlich sehr schön, wie sie uns hier sagt. Eigentlich.
Meine Mutter und mein Vater wollen, dass ich und meine Schwester in einer besseren Welt aufwachsen. Damit wir nicht so werden wie die Spießer da draußen. Denn das Wichtigste hier ist die freie Liebe. Wenn sich jemand verliebt und versucht, eine Zweierbeziehung zu haben, dann melden wir das. Weil Otto sagt, dass die Kleinfamilie die Wurzel alles Bösen ist.
Jeanne ist 14 und sie kennt nur das Leben in der Kommune auf dem Bauernhof irgendwo in Österreich. Die Kinder leben getrennt von den Eltern. Über den Alltag aller Bewohner herrscht aber der Meister des Wiener Aktionismus, Otto Mühl. Seine Kommune galt jahrelang als gelebte Utopie, bis sie dann mit mehreren Gerichtsprozessen zu Ende ging und den Guru wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs ins Gefängnis brachte. Jeanne Tremsal hat ihre Kindheit in dieser berüchtigten Otto Mühl-Kommune verbracht und ihre Erinnerungen waren die Grundlage für den Spielfilm Servus Papa, See You in Hell von Christopher Roth, der versucht, in seinem Film die Perspektive eines Kindes auf diese utopische Welt einzufangen. Vor der Sendung konnte ich mit Christopher Roth sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, was er denn über die Otto-Mühl-Kommune wusste, bevor er mit den Arbeiten an seinem Film begonnen hat.
Meine Schwester hatte eine Freundin, die dort war. Also das war relativ früh und das war auch früher, als Jeanne dort war. Am Anfang hatten die alle Glatzen und Latzhosen und die kamen uns tatsächlich mal besuchen mit zwei anderen Kommunaden. Und ich bin total erschrocken, weil die relativ schnell im Garten auch nackt waren. Und das hat mich irgendwie geprägt. Und dann habe ich natürlich jahrelang immer gefragt, was machen die denn da eigentlich in dieser Kommune? Und niemand konnte es mir eigentlich richtig erklären. Bis ich dann Jeanne getroffen habe und Jeanne mir erzählte, und das hat mich dann auch wirklich überzeugt, diesen Film mit ihr zu schreiben und dann auch zu machen. Sie hat eben von der paradiesischen Kindheit erzählt. Für mich war das immer sozusagen aus der Distanz und aus der Ferne irgendwas Schreckliches und sehr Unangenehmes. Aber sie hat eben von dem Anfang erzählt, dass das sehr paradiesisch war und dann eben erst später, wie man ja auch im Film sieht, eigentlich vom Paradies zur Hölle wird.
Also die Grundlage sind Ihre Erinnerungen von Jeanne Tremsal. Sie haben es ja schon erwähnt, sie hat die Kommune vor allem als Kind, als Jugendliche erlebt. Ist es auch das, was Sie als Geschichtenerzähler interessiert hat, diese Kommune, diese Welt, dieses Milieu aus der Perspektive einer Heranwachsenden zu erzählen, weil der Blick auf die Abläufe sind dann ja auch anders gefärbt.
Genau, genau. Also wir wollten eben, oder mich interessiert auf keinen Fall so ein Dokumentarspiel oder so jetzt eins zu eins diese Kommune, deswegen heißt der auch nicht Mühl im Film und es wird eigentlich an einem ganz anderen Ort erzählt, aber ich finde immer ganz toll, wenn man sozusagen Geschichte wie so einen Sparring-Partner hat. Man findet immer Sachen, da war dann selbst Jeanne überrascht, dass sie die gar nicht wusste oder dass sie auch sozusagen die vergessen hatte. Und dann packt man das eigentlich so oder haben wir es in eine wirkliche Geschichte gepackt und natürlich auch fiktionalisiert und übertrieben, aber die Jugendlichen wehren sich ja dann dagegen, dass die Eltern eigentlich so eine Bestimmung für sie haben oder dass sie so Auserwählte sind und arbeiten dann oder, das ist vielleicht ein bisschen Spoiler, aber versuchen dann die Kommune zu stürzen.
Ich kann mir vorstellen, dass das eine große Verantwortung ist, mit jemandem zu arbeiten, der dann ein Stück seiner Biografie einem fiktionalisierten Film gibt. Wie haben Sie zusammen mit Jeanne diese Fiktionalisierung auch erarbeitet? Wo waren da vielleicht auch Grenzen, die Sie nicht überschreiten wollten?
Das ist natürlich schwierig und ich glaube, das war auch für Jeanne sozusagen wie eine psychologische Familienaufstellung. Man muss sich vorstellen, es gibt ja sogenannte Selbstdarstellungen, wo die Kommune immer abends zusammengekommen ist oder nachmittags und eigentlich die Sachen besprochen hat und wo so Schuldige auch in die Mitte mussten und was vorspielen oder sich entschuldigen. Und Jeanne spielt ja in dem Film ihre Mutter. Und Jeanne stand da also, als wir diese Selbstdarstellung gedreht haben, als ihre Mutter sieht sich als Jana McKinnon, als Jeanne da sitzen und auch ihr Vater ist da und ihre Mutter ist da. Also sie selbst. Aber ich meine, das war natürlich total für sie natürlich, das hat sie, glaube ich, auch gar nicht erwartet, dass das dann. Und das ist dann wiederum auch wahrscheinlich, weil Clemens das auch so toll gemacht hat und so weiter, dass es für sie dann auch wirklich so einen Realismus hatte. Und dann hat sie natürlich weinen müssen hinterher. Und da gab es natürlich viele Stellen, wo sie an Sachen erinnert wurde, die sie damals gemacht hat. Aber gleichzeitig kommt, glaube ich, auch beim Film die sozusagen diese Schönheit auch ein bisschen rüber. Und dass es eigentlich ein Experiment war. Wir wollten ja auch nicht sagen, es war alles schlecht und die waren alle böse. Es ist eben schiefgegangen, weil dann immer einer sozusagen sich an die Spitze stellt und die anderen eigentlich unterdrückt.
Die Regel dieser Kommune, eine der vielen letztendlich, wenn man ehrlich ist, ist vor allem, Sex ist erlaubt, sogar verlangt. Liebe ist aber verboten. Wieso denn eigentlich?
Ja. Ich glaube, also es geht auf Wilhelm Reich zurück und es geht auf sozusagen den Hass auf die Kleinfamilie zurück und was natürlich Mühl, der wesentlich älter war als die anderen, noch bei den Nazis erlebt hatte und immer gesagt hat, naja, die Kleinfamilie ist an allem, ist eigentlich der Kern des Bösen. Dass zwei Leute füreinander bestimmt sind und sich ausgrenzen zu den anderen. Man soll nicht nur einen lieben, sondern man soll eigentlich alle lieben. Und dieses Experiment, dass man Sex mit allen haben soll, haben sie ja so weit getrieben, dass man eigentlich überwacht wurde, ob man zweimal hintereinander mit der gleichen oder dem gleichen geschlafen hat. Das heißt, die Frauen hatten Zimmer und die Männer nicht. Und die Männer mussten sich jede Nacht eine neue Frau suchen eigentlich. Sonst wurde das eben gemeldet und dann wurde das auch bei den erwähnten Selbstdarstellungen sozusagen angeklagt. Und das ist ja das Interessante, dass man dann auch den Jugendlichen erklärt hat, naja, ihr dürft Sex haben, aber verlieben dürft ihr euch nun nicht. Und daran scheitert natürlich sowas, weil man sich einfach verliebt. Und es ist ja auch für Jeanne, glaube ich, in dem Moment, als sie sich dann verliebt hat und eigentlich sozusagen diese Unmöglichkeit oder dieses Kranke daran gesehen hat, dann hat sie sich ja auch gegen diese Welt gewehrt. Vorher kannte sie gar keine andere Welt. Das ist ja, wenn man dort aufwächst und sozusagen, damals war die Welt nicht vernetzt, die hatten ja keine iPhones oder irgendwas, du wusstest ja gar nicht, was draußen ist. Denen wurde immer erzählt, draußen ist alles schlecht, da sind die bösen Kleinfamilien und das sind alles Spießer und wir sind hier die Avantgarde und hier ist alles toll. Und wenn man ein Kind ist und da aufwächst, dann glaubt man das ja erstmal. Und ich glaube, in dem Moment, als sie sich dann verliebt hat und dann auch das dazu geführt hat, dass sie mal ausgebrochen ist und gesehen hat, was da draußen ist, hat sie natürlich plötzlich den Vergleich gehabt. Und so ist es, so ist es auch in dem Film. Aber das ist natürlich die Frage, dieses Sex ist erlaubt, Liebe ist verboten, ist natürlich das muss man sich erstmal, da muss man erst mal kurz drüber nachdenken. Weil bei uns ist es ja immer umgekehrt, oder? Als Kind hat man ja gesagt, naja, wenn du dich verliebt hast, dann darfst du vielleicht später mal Sex machen, aber bloß nicht. Und denen wurde natürlich das Gegenteil erklärt.
Es ist ja auch so, dass man als Heranwachsender vor allem von so einer Schwemme von Gefühlen, ja, übermannt wird. Man muss ja erstmal mit diesen Gefühlen klarkommen. Die Erwachsenen können das schon wesentlich stärker rationalisieren, weshalb sie auch da die Regeln aufstellen und nicht die Kinder. Was man vielleicht auch wissen muss, bevor oder während man den Film sieht, fällt es ja einem auf, es gibt unterschiedliche Tonalitäten. Es beginnt ja halt mit dem Blick von Jeanne als 14-Jährige auf ihre Umwelt. Sie ist umgeben von Gleichaltrigen, von Jüngeren. Es ist ja eigentlich eine paradiesische, fast schon Astrid Lindgren-hafte Kindheit, die wir da sehen. Und der Film arbeitet dann mit so tonalen Shifts, weil das Grauen, der Horror dieser Kommune und ihrer Regeln kommt ja dann in der Form des Gurus, der sich dann nimmt, was er möchte. Wie ist das für Sie als Geschichtenerzähler, diese romantische, fast schon schöne Kindheit des Bauernhoflebens, dann immer wieder auch mit der Realität, mit der harten Realität der Opfer, die bis heute darunter leiden, zu kombinieren? Ich weiß nicht, ob das nicht auch eine Gratwanderung als Erzähler ist, dass man das irgendwie immer parat hat und dass das nicht in die eine Seite kippt, ohne den Horror zu romantisieren.
Ja, das ist natürlich deswegen auch die Fiktionalisierung, dann muss man sich das einfach rausnehmen. Das ist natürlich dann klar. Es werden auch Leute sagen, vielleicht, das ist jetzt zu schön dargestellt oder es ist nicht genug Grauen dort drin. Aber das ist ja eben das Ding, dass wenn man so einen Film macht, will man ja, dass die Leute den auch angucken und dass die Leute auch irgendwie sozusagen so was Sinnliches daran spüren und vielleicht auch verstehen, warum man sich vielleicht da aufs Land zurückgezogen hat. Ich glaube, das ist ja auch das Grundproblem der Kommune gewesen, dass sie sich natürlich autonom aufs Land zurückgezogen haben. Und den Fehler werden die Leute immer wieder machen, glaube ich. und dann sozusagen fern der Gesetze und fern des Lebens eigentlich was aufbauen wollten, was ganz anders ist. Und da gewinnt natürlich immer der Stärkere. Also wenn man schon sozusagen neue Strukturen versucht oder neues Zusammenleben, dann muss man das immer in der Gesellschaft machen und nicht irgendwie hinter einer Mauer, wo dann natürlich der entweder physisch am stärksten ist oder eben psychisch oder sich, also der arbeitet ja auch mit echten Taschenspielertricks, der Guru bei uns. Dann muss man das irgendwie machen draußen, glaube ich.
Also das Spannende an der Figur von Jeanne ist, dass sie ja auch irgendwann das Opfer des Systems ist und das irgendwie begreift. Gleichzeitig möchte sie, so habe ich das verstanden, die schönen Seiten, auch so eine Art von Selbstbewusstsein, das sie dann ja auskostet, wenn sie mal ausbricht aus der Kommune, das findet sie ja auch toll. Also sind das diese Widersprüche, die diese Figur prägen? Und wir sehen ja eigentlich auch sehr emanzipatorisch, müsste man ja sagen, wie sie sich mit sich selber letztendlich ins Reine kommt, vor unseren Augen.
Genau, also das ist wirklich sehr schön erklärt, weil es ist natürlich in jedem der Widerspruch. Und es ist ja, wenn man jetzt sagt, naja, dann hat sie erkannt, dass die Welt vielleicht doch nicht so gut ist. Trotzdem hat sie ja ihre Freunde und trotzdem hat sie ja ihre Eltern. Und ihre Eltern haben sie ja dahin geschickt, weil sie eigentlich in einer besseren Welt aufwachsen sollte. Und dass die Eltern das eigentlich nicht auch sehen wollen, was da passiert. Das ist natürlich auch bis heute irgendwie eine komische Geschichte. Und ich glaube, die Figur ist eben deswegen so toll, weil sie jetzt auch nicht wie die normale Heldenfigur dann sofort sozusagen das umstürzt, sondern dass sie auch den anderen so einen Raum bietet, sich dagegen zu wehren. Und sie bleibt eigentlich immer nur stehen, wenn andere weglaufen würden. Und deswegen, dass die Jugendlichen eigentlich, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch bei der Mühlkommune so gewesen, dass die Jugendlichen dann eigentlich das nicht fortsetzen wollten oder dass die Jugendlichen sich dagegen gewehrt haben, das hat es tatsächlich zu Fall gebracht, das Ganze. Und er ist ja auch dann verpfiffen worden von der, was heißt verpfiffen, er ist dann angeklagt worden und das hat sich dann auf, das beruhte dann eben auf Aussagen von der Jugendlichen.
Wie ist es eigentlich, wenn wir über das Visuelle des Films sprechen? Ich hatte das Gefühl, dass man diese Kommune auch viel hätte expressionistischer noch darstellen können, wenn man so in die Einzelheiten der unterschiedlichen Performances, Ideen, Hierarchien reingeht. Was für einen visuellen Zugang, über welche Bilder haben Sie nachgedacht, als Sie dann an dem Film gearbeitet haben?
Es ist natürlich genau, wie Sie vorhin gesagt haben, es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Diese Selbstdarstellungen sind ja teilweise fast barock und expressionistisch und da haben Sie sich ja sozusagen immer was einfallen lassen. Es war eine große Inszenierung und so weiter. Wohingegen Sie eigentlich im Leben sehr natürlich sein wollten und auch die Kinder, glaube ich, sehr natürlich aufgewachsen sind. Mir war eben wichtig, dass man eigentlich die Kommune relativ kryptisch erklärt, weil es sind die letzten zwei Jahre und die Leute haben natürlich auch immer, besonders in der Phase des Drehbuchs gesagt, naja, aber man muss ja auch erklären, warum die Erwachsenen dorthin gegangen sind. Da gibt es natürlich nicht eine einzelne Erklärung. Jeder ist aus einem total anderen Grund dahin gegangen. Es waren natürlich viele verlorene Seelen dort. Das waren ja auch viele Leute, die eigentlich überfordert waren mit einer komplexen Welt, wo man Entscheidungen treffen musste und denen es ganz recht war, dass da so ein Guru ist, der eigentlich ihnen jede Entscheidung abnimmt und eigentlich auch für sie spricht und ihnen sagt, was sie zu denken haben und was sie zu träumen haben. Aber der bildliche Stil, den entwickelt man natürlich mit den Kameraleuten und da gab es so viele Zufälle bei dem Film, weil wir während Corona gedreht haben. Wir haben dann diese herrliche Insel gefunden. Wir mussten, eigentlich waren diese Selbstdarstellungen abends und nachts bei der originalen Mühlkommune. Wir mussten aber, weil Corona war, mussten wir nach draußen gehen. Das war ein Riesenglück. Wir haben es tagsüber draußen gedreht und dann standen diese Hühnerboxen dahinter. Und die Hühner spielen jetzt eine wahnsinnig wichtige Rolle in dem Film, weil sie eigentlich fast wie so eine Metapher für die Menschen sind. Immer wenn Otto schreit oder irgendwas passiert, dann laufen diese Hühner weg oder sie laufen wieder zusammen und so weiter. Insofern entwickelt sich, glaube ich, sowas sehr stark beim Drehen, wenn man jetzt nicht einen Studiofilm macht oder nicht einen Film macht, der wirklich so ganz genau konzipiert ist, Da muss man auch viel offen lassen. Auch wie Clemens Schick seine Rolle angelegt hat, das ist natürlich, wir waren da nicht immer am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, einer Meinung. Und ich habe gesagt, ich will dich jetzt gar nicht überzeugen, dass du genau das machst, was ich mache. Spiel doch du den Otto und dann sehen wir, was passiert, den du denkst. Und es war dann eben so toll, weil er diese Selbstdarstellung total dominiert hat. Und alle anderen dann wirklich gemacht haben, was er ist. Und da gibt es ja diesen einen Rave, wo die alle mittanzen und so weiter. Das ist eigentlich nur entstanden, weil er es einfach gemacht hat. Und weil er dann angefangen hat zu tanzen und dann alle dann zusammengelaufen sind und wir einfach die Kamera umlaufen lassen.
Der Film erzählt ja aber auch spezifisch, dass Politik diese Kommune durchaus im Auge hatte. Mehr noch, dass die Politik oder zumindest der eine Politiker, der im Film auftaucht, der ich vermute Sozialdemokrat war, sich da auch bereitwillig an diese Regeln auch irgendwie anschließt, um das mal positiv etwas euphemistisch zu formulieren. Warum war Ihnen das wichtig, zu zeigen, dass diese Kommune zwar abgeschottet von allem lebte, aber dann doch immer durchaus wusste, wo sie ihre Verbündeten hat?
Naja, also das war, glaube ich, viel schlimmer, als es im Film noch dargestellt war. Da kamen eben permanent Leute und die hatten ja auch eine Schule in der Kommune und die wurde auch von so einem Schulbeauftragten und so weiter immer beobachtet. Aber all diese Leute haben das immer als Experiment gesehen. Aber wenn man, glaube ich, vor dem Otto stand, dann hätte man schon irgendwie ahnen können, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Aber immer wenn so ein Experiment passiert oder so, sozusagen so eine Avantgarde ist, also besonders in den 70er, 80er Jahren, dann dachte man natürlich, naja, also das wird schon irgendwie gut gehen und ist ja ein tolles Experiment und so weiter. Ich glaube, das ginge bis hoch zum Bundeskanzler, bis Kreisky, dass die Leute immer gesagt haben, nein, das ist der macht das schon irgendwie, das ist ein Künstler und so weiter. Und da sieht man eigentlich, dass dieses Autonome, das ist immer dieses, wir machen hier unser eigenes Ding und lasst uns in Ruhe. Das ist eine totale Gefahr, also wenn es auch nicht diese Transparenz hat. Und ich glaube, dass da Politiker auch hingegangen sind und sich einfach haben auf die eine oder andere Art sich wirklich bestechen haben lassen.
Ich finde, dass man nach dem Film durchaus auch nochmal sich die Frage stellt, welches wirklich utopische Potenzial solche kommunalen Ideen heute haben könnten. Und ich vermute, dass wir eine Geschichte haben von derartigen totalitären Systemen, die daraus entstehen, dass man das irgendwie fast schon abhaken muss. Wie ist Ihre Meinung dazu? Lassen sich solche Utopien in Kommunen wirklich noch irgendwie leben oder sind sie auch vielleicht durch so eine sehr spezifische europäische Geschichte eigentlich schon verbrannt?
Na, ich glaube, dass wir unbedingt Utopien brauchen, um uns die Zukunft vorzustellen und auch um uns vorzustellen, was besser werden kann oder was anders werden kann. Ich glaube nur, dieses, was ich schon angesprochen habe, die Kommunen müssten eben innerhalb der unserer Gesellschaft funktionieren und nicht sich irgendwo hinter Mauern verstecken, wo man irgendwas ausprobiert. Und gleichzeitig, also wenn das nicht so gewesen wäre, dass Otto sich da sozusagen so in die Mitte und nach oben gearbeitet hätte, es hätte ja auch was dran sein können. Es hätte ja auch funktionieren können. Also es war ja auch, glaube ich, am Anfang nicht so, es gab diese Struktur nicht, es gab diese Hierarchien nicht und so weiter. Also ich bin überhaupt nicht gegen Utopien und ich glaube auch, aber man muss das viel pluralistischer sehen. Man darf nicht sagen, Liebe ist verboten, Sex ist erlaubt. Man muss sozusagen irgendwie, Liebe darf auch erlaubt sein. Und Sex kann man so oder so sehen. Aber ich glaube eben, dass wir irgendwie eine Utopie entwickeln müssen, die viel pluralistischer ist. Und jeder hat sein eigenes Projekt und jeder muss eben sich da wiederfinden. Aber das muss dann trotzdem immer sozusagen, es muss Gesetze geben. Und es muss natürlich irgendeine Form von Gesetzgeber geben. Und es gibt, also deswegen, da gibt es eben die Szene in unserem Film, wo er dann sagt, am besten findet er eigentlich am Staat, dass sie ihn in Ruhe lassen. Und das geht natürlich irgendwie nicht.
Regisseur Christopher Roth sprach mit mir über seinen Spielfilm Servus Papa, See You in Hell, der Donnerstag in unsere Kinos kommt.